Hallo und herzlich willkommen zu Mehr Himmel. Heute eine Folge mit dem Titel Die eine Sache, die ich jungen Menschen raten würde. Und oh weh, der Titel dieser Folge klingt, als wäre ich schon 70 Jahre alt. Aber es geht mir nicht darum, mich als besonders weise darzustellen, sondern ich möchte auf etwas hinweisen, dass ich mein Leben lang, naja, ungefähr seitdem ich 11, 12 bin, falsch gemacht habe und das mir nie jemand gesagt hat. Vielleicht gesagt wohl, aber ohne einen Grund oder einen guten Grund zu nennen. Und etwas, das für viel unnötiges Leiden und viel verschwendete Energie gesorgt hat. Und ich falle direkt mit der Tür ins Haus. Es geht um Sex vor der Ehe. Ich würde heute jungen Menschen raten, mit Sex zu warten, bis sie den Partner fürs Leben gefunden haben und mit ihm dann auch den heiligen Bund der Ehe eingegangen sind und erst dann Sex zu haben. Und was meine Gründe dafür sind und ob das nicht irgendwie krass konservativ und unmodern und unrealistisch ist, ja, darum geht es in dieser Folge. Und ich möchte dir als erstes mal meine Geschichte erzählen. Ich war schon früh an Jungs interessiert. Ist mir das doch wieder eingefallen. Ich hatte das ganz vergessen, aber die Existenz von diesen Jugendzeitschriften, mein Vater hat mir mal, ich glaube eher aus Versehen, eine Bravo vom Kiosk mitgebracht, da war ich vielleicht 10 oder 11 und damals waren da noch diese, so eine Doppelseite mit nackten Jugendlichen drin, also die waren glaube ich zwischen 14 und 18 oder so mit Selbstauslöser, ich weiß nicht, ob du das noch kennst und dann diese Fragen an Dr. Sommer, wo es um vorgetäuschte Orgasmen und Petting geht und Zungenküsse und alle solche Dinge. Und ich habe die verschlungen. Ich habe die aber auch versteckt, weil ich irgendwie wusste, dass meine Mutter das nicht so toll findet. Und ich habe dann sehr viele solcher Zeitschriften gelesen. Mädchen erinnere ich mich noch, so eine weiterführende Zeitschrift sozusagen, wo es noch mehr um sexuelle Themen ging als in der Bravo. Naja, aber ich war insgesamt schon früh an Jungs interessiert. Meinen ersten Freund hatte ich allerdings erst mit 18, da war ich schon in der 12. Klasse. Meinen ersten Kuss allerdings hatte ich schon mit 13 Jahren auf irgendeinem Dorffest, auf einem Acker tatsächlich. Und ich weiß noch, da waren irgendwelche Pflanzen, die mir so einen furchtbaren Ausschlag an den Beinen gemacht haben, sodass meine Mutter mich am nächsten Tag gefragt hat, wo ich denn eigentlich gewesen wäre. Und ja, erster Kuss mit 13, das ging dann so weiter. Und ich komme ja aus dem Emsland, da war nicht viel los. Vielleicht ist es heute anders, ich weiß es nicht, aber damals war da nicht viel los. Das Highlight am Wochenende waren so Dorfpartys, gern auch 10 Mark frei saufen Partys. Also man bezahlte 10 Mark Eintritt und konnte dann so viel Korn Cola und Fanta Roten. Das war so ein komischer roter, so ein Fruchtlikör, so ein furchtbarer. Konnte so viel davon trinken, wie man wollte. Und das Ziel war eigentlich immer, mit jemandem loszuziehen, so haben wir das damals genannt. Und dieses Losziehen war dann mit jemandem anbändeln und es ging oft tatsächlich auch mehr als um nur Küssen. Und mein Ziel war immer, dass ich meinen ersten Sex habe, bevor ich 15 werde, weil das fand ich irgendwie cool oder besonders weit fortgeschritten oder so. Das hat nicht ganz geklappt und ein paar Jahre später sagte mir der Junge, in den ich damals wirklich furchtbar verliebt war und mit dem ich ungefähr 13 Mal losgezogen bin, dass es besser gewesen wäre, wenn wir zusammen gewesen wären damals beim ersten Sex. Ach. Und naja, als ich dann meinen ersten Freund hatte, dann wurde es ruhiger. Ich war ja auch schon älter, mit 18 war schon die Pubertät vorbei. Wir sind dann nach Leipzig gezogen, ich habe angefangen zu studieren. Und nach 2 Jahren habe ich ihn dann betrogen, tatsächlich mit einem gemeinsamen Freund, mit dem ich danach 7 Jahre lang zusammen war. Und von dem habe ich mich dann auch wiederum getrennt. Das hatte unter anderem mit meinem Wunsch nach einer offenen Beziehung zu tun und einem großen Streit, den wir dann hatten und so weiter. Ich war dann im Ausland, mehrere Länder, mehrere Stationen. Ich habe dann irgendwann den Vater meiner Tochter kennengelernt und bin ein paar Monate danach nach Belgien gezogen. Ein halbes Jahr danach war ich schon schwanger und als unsere Tochter dann ungefähr 2,5 war, haben wir uns getrennt. Und ich hatte eigentlich immer die Auffassung, ja, eine Beziehung, die muss man eigentlich so denken, als wäre sie für die Ewigkeit. Also wenn ich jetzt mit jemandem zusammen bin und mir vorstellen kann, dass ich in 2 Jahren zum Beispiel nicht mehr mit dieser Person zusammen bin, das ist unlogisch, das macht irgendwie keinen Sinn. Also das habe ich schon so gedacht, aber ich habe immer gedacht, aber Sex bis ans Lebensende nur mit einer Person Sex haben? Wie ist das möglich? Wie kann man das denn überhaupt wollen? Und deswegen war ich immer aufgeschlossen für alle möglichen offenen Konzepte, für eine feste Beziehung haben, aber Sex mit lauter anderen Personen, Freundschaft plus, polygame Beziehung, Sex mit Frauen und so weiter und so weiter. Zumindest theoretisch fand ich das immer alles gut und völlig normal und fand es komisch, dass nicht alle Leute das wollen. Und wenn ich heute darauf zurückschaue, dann finde ich, dass dieser Umgang, also sowohl theoretisch, was ich gedacht habe, aber auch faktisch, wie ich tatsächlich gehandelt habe, das hat so viel Leid gebracht und hat mich so sehr auf den falschen Weg geführt. Und um dir das zu verdeutlichen, was ich damit meine, ist, dass ich zum Beispiel, als ich 31 war, das ist interessanterweise genau 10 Jahre her jetzt, weiß ich noch, wie ich da an Samstagnachmittagen, so im Februar, nicht mit meinem Mann und unseren 2 Kindern in den Zoo gegangen bin oder in den Wald und Kekse gebacken habe, sondern ich bin dann in den Supermarkt um die Ecke gegangen, habe für 30 bis 40 Euro, das war damals in Russland, das war viel Geld, alle leckeren, süßen und salzigen Dinge gekauft, um die in 1 oder 2 Fressanfällen in mich reinzustopfen und danach in die Toilette zu entleeren. Und das betrifft nicht nur mich. Ich kenne eigentlich kein Beispiel von meinen Freundinnen aus der Schule, aus der Uni, von der Arbeit, wo Sex außerhalb der Ehe zu etwas Gutem geführt hat. Und deswegen ist mein Aufruf an dich, egal ob dein Kind gläubig ist oder nicht, oder wenn du vielleicht jung bist und das hörst, ob du gläubig bist oder nicht, eine der wichtigsten Sachen, die du lernen kannst oder die du deinem Kind beibringen kannst, ist wirklich diesen Schatz zu behüten und zu beschützen und auf den richtigen zu warten. Weil Sex hat wirklich nur in der Ehe etwas zu suchen und nirgendwo sonst. Und ich meine damit nicht nur Geschlechtsverkehr, ich meine damit auch solche Sachen wie Petting und auch sogar Küssen, würde ich sagen. Was sind jetzt die biblischen Grundlagen dafür? Was sagt die Bibel eigentlich, was die Ehe ist? Genesis 2,24. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seiner Frau an und sie werden ein Fleisch. Also ein Fleisch, das ist eine dauerhafte Verbindung, die nicht auflösbar ist. Und Jesus im Neuen Testament bestätigt das. Matthäus 19,3-6. Da kamen Pharisäer zu ihm, um ihn zu versuchen und fragten, darf man seine Frau aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen? Er, also Jesus, antwortete, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang männlich und weiblich erschaffen hat und dass er gesagt hat, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein? Sie sind also nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Das ist relativ eindeutig, würde ich sagen. Also das bedeutet, dass man mit der Ehe eine nicht auflösbare, ewige Verbindung eingeht. Und jetzt die nächste Frage, wie ist denn Sex von Gott gedacht? Also Sex, Sexualität ist gerade Teil dieser dauerhaften, nicht auflösbaren, dieser ewigen Verbindung. Und dementsprechend kann und darf Sex auch nicht von der Ehe isoliert werden. Und Paulus schreibt im 1. Korinther 7, 2-4, wegen der Gefahr der Unzucht soll aber jeder seine Frau haben und jede soll ihren Mann haben. Der Mann soll seine Pflicht gegenüber der Frau erfüllen und ebenso die Frau gegenüber dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt aber auch der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Also das verdeutlicht ja nochmal sehr schön, wie die beiden eins werden, Mann und Frau, und wie Sexualität eben ein Teil dieser ewigen Verbindung ist. Und der Mensch ist ja ein Wesen, das sexuelle Lust empfindet. So hat Gott den Menschen geschaffen und diese sexuelle Lust muss aber ihren Platz im sicheren Raum der Ehe haben. Und Sex ist nicht einfach etwas Beliebiges. Da geht es nicht einfach nur um ein Austauschen von Lust und Orgasmus haben und so weiter oder irgendwelchen Körperflüssigkeiten, die da ausgetauscht werden, sondern das ist eben Ausdruck dieses Einswerdens, dieses ein Fleischsein. Weil beim Sex werden die beiden eben auch ein Leib. Und Paulus schreibt darüber etwas anderes Interessantes im 1. Korinther 6, 16. Oder wisst ihr nicht, wer sich an eine Dirne bindet, ist ein Leib mit ihr. Denn es heißt, die zwei werden ein Fleisch sein. Also gerade auch durch den sexuellen Akt geschieht eben dieses Ein-Fleisch-Werden. Und Sex außerhalb der Ehe ist Unzucht. Das sagt die Bibel ganz eindeutig. Sex hat außerhalb der Ehe nichts zu suchen. Wenn es dort vorkommt, dann ist das Unzucht. Und der griechische, altgriechische Begriff dafür ist Porneia. Daher stammt übrigens unser Wort Porno bzw. Pornografie, auch wenn es enger gefasst ist als Unzucht. Also mit dem altgriechischen Porneia meint man eigentlich ein breites Spektrum von sexuellen Beziehungen, die außerhalb der Ehe stattfinden. Und Paulus schreibt im 1. Thessalonicher 4, 2 bis 4, das ist es, was Gott will, eure Heiligung, dass ihr die Unzucht meidet, dass jeder von euch lernt, mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren, nicht in leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Und hier steht, mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren, da steht im Griechischen Gefäß, das kann auch Körper bedeuten. Aber interessanterweise, wenn man das mit Körper übersetzen würde, also dass man lernt, seinen Körper zu kontrollieren, ändert sich die Bedeutung gar nicht so großartig, sondern es geht immer darum, dass man die Unzucht vermeidet und Sexualität in der Ehe eben ihren Platz hat und nicht irgendwo anders. Jetzt könnte man sich ja fragen, ja okay, haben denn diese verrückten, radikalen Christen recht, die sagen, ja Sex nur zur Fortpflanzung und darf man sonst gar keine Lust empfinden und Freude am Sex haben? Ist Gott etwa lustfeindlich? Und nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Das wäre ein falsches Extrem. Gott hat uns natürlich so geschaffen, dass wir sinnliche Lust empfinden. Egal ob beim Essen, beim Anblick der Natur, aber natürlich auch beim Sex. Und Sex innerhalb der Ehe ist nicht nur zur Zeugung von Kindern gedacht, sondern darf und soll auch Freude machen. Und das sieht man auch in der Bibel selbst, zum Beispiel im Hohelied. Das ist ja ein Buch, das gar nicht so oft gelesen wird, aber ich lese hier mal aus Kapitel 7, Verse 2 bis 11. Also da singt der Mann der Frau etwas vor. Wie schön sind deine Füße in den Sandalen, du Fürstentochter. Deine Hüften rund ist wie Geschmeide, gefertigt von Künstlerhand. Dein Nabel ist eine runde Schale, Würzwein mangle ihm nicht. Dein Leib ist ein Weizenhügel mit Lilien umstellt. Deine Brüste sind wie zwei Kitzlein, Zwillinge einer Gazelle. Dein Hals ist wie ein Turm aus Elfenbein. Deine Augen sind die Teiche zu Heschbon, beim Tor von Bat Rabim. Deine Nase ist wie der Libanon-Turm, der gegen Damaskus schaut. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein gutes Kompliment ist. Dein Haupt auf dir ist wie der Karmel. Wie Purpur sind deine Haare. Ein König liegt in den Locken gefangen. Wie schön bist du und wie reizend, liebe Tochter aller Wonnen. Wie eine Palme ist dein Wuchs, deine Brüste sind wie Trauben. Ich sage, ersteigen will ich die Palme, ich greife nach ihren Rispen. Wie Trauben am Weinstock seien mir deine Brüste. Wie Apfelduft sei der Duft deines Atems und dein Gaumen wie guter Wein, der meinen Freund glatt hinuntergeht, der die Lippen der Schlafenden netzt. Also ja, wenn dann noch Menschen sagen, Gott ist lustfeindlich und wir dürfen nur das, ja, uns sexuell vergnügen, um uns fortzupflanzen, dann ist das, glaube ich, relativ eindeutig nicht richtig. Und ja, ich möchte dir noch sagen, wie sich das bei mir geändert hat, das, was ich eigentlich mein ganzes Leben lang so betrieben habe und wovon ich überzeugt war. Wie hat sich das geändert? Das habe ich ja schon einmal erzählt, dass mein Mann mir gleich am Anfang gesagt hat, dass es für ihn kein loses Daten gibt, sondern dass eben Beziehung für ihn Ehe bedeutet und dass Ehe Familie bedeutet. Und dass das für mich auch was total Neues war, aber irgendwie hat mich das auch fasziniert. Und wir waren ein paar Monate zusammen und sind dann nach Rom gefahren. Und ich weiß noch genau, ich habe ihm dann so ganz lustig in so einer ausgelassenen Stimmung nach dem Frühstück von meiner Idee erzählt, was ich auch vorhin hier erzählt habe, dass ich das komisch finde, dass man nur mit einer Person sein Leben lang Sex hat und warum man als Frau nicht auch mit Frauen Sex haben sollte und so weiter und so weiter und ob das nicht auch für Männer interessant ist mit mehreren Frauen und so weiter. Und er ist gar nicht richtig darauf eingegangen, er hat nur gesagt, dass er nicht die richtige Person dafür ist. Und damals war ich noch nicht gläubig, Aber ich habe da angefangen zu verstehen, dass meine Sicht auf diese Dinge falsch ist. Und das sage ich jetzt so leicht daher, aber das war total schmerzhaft, weil ich mich da so abgelehnt von ihm auch gefühlt habe, weil er das eben nicht mit so einem Lachen auch hingenommen hat, sondern weil er gesagt hat, dass er dafür nicht die richtige Person ist und ich wollte ihm natürlich auch gefallen. Und das war wirklich schmerzhaft und ich war da abwechselnd wütend, traurig, habe mich geschämt, so den halben Tag über. Aber letzten Endes habe ich eingesehen, dass das falsch war, was ich fast 3 Jahrzehnte lang gedacht habe. Und wenn du schon mal von irgendwas überzeugt warst und das einfach auch zu deiner Identität gehört hat und du dann festgestellt hast, dass dir das weggenommen wird und dass das falsch war, was du die ganze Zeit gedacht hast, was du selbstverständlich für wahr angenommen hast, dann weißt du, ja, wie schmerzhaft das tatsächlich sein kann. Und ich bin dafür unglaublich dankbar, weil Gott hat mich auf diesem Weg weitergeführt und ich kann sagen, dass eine Ehe etwas so komplett anderes ist, als eine Beziehung zu haben. Egal, ob das jetzt eine verbindliche Beziehung ist oder eine lose Beziehung oder was auch immer. Und auch Sexualität ist innerhalb des festen Bundes der Ehe ein komplett anderes Level. Das kann man wirklich überhaupt nicht vergleichen. Und das ist auch übrigens etwas, das mich zu Beginn, als ich noch nicht gläubig war, sehr interessiert und auch angezogen hat. Weil ein Mann, der noch nie irgendwie rumgehurt hat mit irgendwelchen Frauen, der keine Pornos schaut, dem es überhaupt nicht nur um seine Lust geht, sondern vor allem auch um die von der Frau, der wirklich selbstlos liebt. Und das ist etwas, das man in der Welt so nicht findet. Und ich habe, das weiß ich jetzt, ich habe wirklich durch meinen Mann die Anwesenheit Gottes gespürt, als ich Gott noch gar nicht kannte. Und ich denke, auch das hat mich dem Glauben näher gebracht. Das hat überhaupt geholfen, dass ich mich dafür öffnen konnte, weil ich eben das gesehen habe. Und das zeigt auch nochmal, wie wichtig das ist, dass wir in die Welt gehen, dass wir mit Menschen sprechen, dass wir uns zeigen, dass wir wirklich das Licht in der Welt sind. Weil auch so kann man Menschen zu Gott bringen, durch sein eigenes Zeugnis. Nicht durch viel Reden und viel Überzeugen. Das kann auch wichtig sein, Apologetik, dass man die Argumente kennt und dass man den Glauben gut verteidigen kann. Aber indem man selber leuchtet und Licht ist und so anders ist als das, was viele Menschen aus der Welt kennen, ja, das ist ein unglaublich starkes Zeugnis. Und das ist so wie in diesem schönen Lied, das kennst du vielleicht, Christ be all around me, und auf Englisch heißt der Text above and below me, before and behind me, in every eye that sees me, Christ be all around me. Also über mir und unter mir, vor mir und hinter mir, in jedem Auge, das mich sieht, Christus sei überall um mich herum. Und so sollen wir auch sein. Und ja, warum habe ich jetzt diese Folge genannt oder warum ist das mein wichtigster Rat an Jüngere? Warum? Ja, weil eben Sex, der aus der göttlichen Ordnung isoliert wird, der da herausgenommen wird und einfach so betrieben wird, ohne den schützenden Raum der Ehe, zu einfach total viel Leid und Chaos führt. Und deswegen bitte, liebe Eltern, wenn ihr zuhört, bitte lehrt es eure Kinder, das ist kein altes, verstaubtes Gebot aus den 50er Jahren, sondern das ist so wichtig wie nie zuvor, weil man damit einfach so viel kaputt machen kann. Und ich habe jetzt noch gar nicht das Thema angesprochen, Kinder außerhalb der Ehe zu bekommen, weil aus vorehelichem Sex können sich ja natürlich Kinder entwickeln. Aber das ist natürlich auch überhaupt nichts Gutes, wenn man Kinder bekommt und nicht verheiratet ist. Das soll nicht so sein, das gehört nicht zur Gottesordnung. Ja, oder du, wenn du zuhörst und du bist jung und du hattest noch keinen Sex und du fühlst dich vielleicht von deinen Altersgenossen oder durch Social Media oder was auch immer unter Druck gesetzt, dann halte dich an Gott, bitte ihm um Beistand, sei standhaft, sei stolz auf dich und warte auf den Mann, der deiner wert ist oder auf die Frau, die deiner wert ist. Das ist wirklich, ja, feiere das als einen Erfolg, den du hast, als etwas ganz Wertvolles und Tolles, dass du das noch hast. Und wenn du Unterstützung brauchst, egal ob du jetzt Elternteil bist, der zuhört oder eine Person, die noch nie Sex hatte und du dich unter Druck gesetzt fühlst, dann schreib mir gerne, ich helfe dir gerne und ermutige dich gerne oder gebe Ratschläge, soweit ich das kann natürlich. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du noch mehr in diese Richtung hören möchtest, schreib mir gerne. Ich freue mich über Vorschläge und Ideen Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann unterstütze mich doch gerne mit einer Spende. Du kannst auf mein belgisches Konto überweisen oder per PayPal. Alle Informationen findest du in den Shownotes oder auf www.mehr-himmel.de. Und dann danke ich dir ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche dir Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Deine Marion. Und noch eine spontane Ergänzung. Ich habe angefangen, aus dem Psalmen Lieder zu machen. Es sind ja eigentlich auch Lieder. Und ich mache das mit einem Programm Künstliche Intelligenz. Das kann Lieder aus Texten machen. Und mein Mann macht es schon seit einem Jahr. Und ich habe gedacht, ich kann das auch machen, dann halt auf Deutsch, nicht auf Ukrainisch. Und ich bin auch dabei, seine Lieder, die er schreibt, er hat über 100 Lieder geschrieben, ins Deutsche zu übersetzen und ja auch zu veröffentlichen. Ich habe erst vor 2 Wochen damit angefangen, aber ich möchte hier schon mal ein Lied hochladen, was, glaube ich, ganz gut zum Inhalt dieser Folge passt. Ja, nicht direkt, aber irgendwie doch. Es ist nämlich Psalm 18, Verse 1 bis 29. Ich spiele das hier mal im Anschluss an die Folge ein.
Für den Chormeister vom Knecht des Herrn, David, der dem Herrn die Worte dieses Liedes sagte an dem Tag, als ihn der Herr aus der Hand all seiner Feinde und aus der Hand Sauls errettet hatte, er sprach: Ich will dich lieben, Herr, meine Stärke, Herr, du mein Fels und meine Burg und mein Retter. Mein Gott, mein Fels, bei dem ich mich berge, mein Schild und Horn meines Heils, meine Zuflucht. Ich rufe, der Herr sei hochgelobt, und ich werde vor meinen Feinden gerettet. Mich umfingen die Fesseln des Todes, und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. Mich umstrickten die Fesseln der Unterwelt, über mich fielen die Schlingen des Todes. In meiner Not rief ich zum Herrn und schrie zu meinem Gott. Er hörte aus seinem Tempel meine Stimme, mein Hilfeschrei drang an seine Ohren. Da wankte und schwankte die Erde, die Grundfesten der Berge erbebten. Sie wankten, denn sein Zorn war entbrannt. Rauch stieg aus seiner Nase auf, aus seinem Mund kam verzehrendes Feuer. Glühende Kohlen sprühten von ihm aus. Er neigte den Himmel und fuhr herab, zu seinen Füßen dunkle Wolken. Er fuhr auf dem Cherub und flog daher. Er schwebte auf den Flügeln des Windes. Er machte Dunkelheit zu seinem Versteck, zu seiner Hütte um sich herum. Dunkle Wasser, dichte Wolken, aus dem Glanz vor ihm brachen seine Wolken hervor. Hagel und feurige Kohlen. Da ließ der Herr den Donner im Himmel erdröhnen. Der Höchste ließ seine Stimme erschallen. Hagel und feurige Kohlen. Da schoss er seine Pfeile und streute sie. Er schleuderte Blitze und jagte sie dahin. Da wurden sichtbar die Tiefen des Wassers. Die Grundfesten der Erde wurden entblößt vor deinem drohen Herr, vor dem Schnauben deines zornigen Atems. Er griff aus der Höhe herab und fasste mich, zog mich heraus aus gewaltigen Wassern. Er entriss mich meinem mächtigen Feind und meinen Hassern. Denn denn sie waren stärker als ich. Sie überfielen mich am Tag meines Unheils, doch der Herr wurde mir zur Stütze. Er führte mich hinaus ins Weite, er befreite mich, denn er hatte an mir gefallen. Der Herr handelte gut an mir, nach meiner Gerechtigkeit, vergalt mir nach der Reinheit meiner Hände, denn ich hielt mich an die Wege des Herrn und fiel nicht ruchlos ab von meinem Gott. Ja, ich habe alle seine Entscheide vor mir, weise seine Satzungen nicht von mir ab. Ich war vor ihm ohne Makel, ich nahm mich in Acht vor meiner Sünde. Darum hat der Herr mir vergolten nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vor seinen Augen. Gegen den Treuen zeigst du dich treu, lauter handelst du am Lauteren. Gegen den Reinen zeigst du dich rein, doch falsch gegen den Falschen. Ja, du rettest das seelende Volk, doch die Blicke der Stolzen zwingst du nieder. Ja, du lässt meine Leuchte erstrahlen. Der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis hell. Ja, mit dir überrenne ich Scharen, mit meinem Gott überspringe ich Mauern.